Also ich sag's ganz ehrlich, nach 8 Monaten Mama-Dasein will ich einfach mal wieder richtig schlafen. Mein Baby schläft jetzt endlich in seinem eigenen Bett. Das ist für mich ein Riesenmeilenstein. Und für mich muss das erste eigene Bettchen irgendwie was ganz Besonderes sein. Es soll besonders gut sein und auch gemütlich sein. Und vor allem das Matratzenthema ist mir super wichtig, weil man will ja nicht, dass das Gesichtchen in die Matratze sinkt. Die Qualität muss top sein und alle Mamas da draußen, ihr wisst, worüber ich spreche. Und deswegen freue ich mich auch so über unsere Emma-Kooperation, weil Emma hat wirklich Top-Matratzen. Und deswegen schläft meine Kleine jetzt auch auf einer Emma Classic Kindermatratze. Übrigens auch Testsieger bei Stiftung Warentest. Die ist richtig schön weich, aber trotzdem stabil und perfekt für die kleinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon. Also habe ich mir den Emma Elite Air Grid Topper gegönnt, weil ganz ehrlich, wenn man schon so selten durchschläft, dann soll es wenigstens richtig bequem sein.
Freddy, ich kann es so nachvollziehen. Auch ohne Kind ist für mich mein Schlaf mir absolut heilig. Also wenn da irgendwas dazwischen kommt, werde ich richtig sauer. Ich habe deswegen meine Emma-Matratze schon seit wirklich einigen Jahren jetzt. Ich glaube, es sind fast 4 und ich würde sie nie wieder hergeben, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt aber was Neues geholt, die Emma-Gewichtsdecke. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Decke, eine einfache Decke, so einen Unterschied macht. Die ist super weich, atmungsaktiv und das klingt jetzt total komisch, aber die beruhigt mich irgendwie. Also die bringt mich so runter. Ich schlafe wirklich schneller ein und dann auch wirklich wie ein Stein. Und gerade jetzt im Herbst, wenn alles ein bisschen langsamer wird, ist das perfekt.
Das ist verrückt, oder? Dass Schlaf auf einmal so ein Thema ist, vor allem guter Schlaf. Da habe ich früher nie so bewusst drüber nachgedacht. Und dabei ist es ja einfach total essentiell, ne? Für unsere Energie, unsere Stimmung, tatsächlich auch, wie wir am nächsten Tag mit Stress umgehen. Und wenn man das einmal gemerkt hat, was das für einen Unterschied machen kann, zum Beispiel so eine Gewichtsdecke oder so eine gute Matratze, dann will man einfach nie wieder schlecht schlafen und kann nicht drauf verzichten oder möchte nicht drauf verzichten. Und ich finde es besonders cool, dass Emma zum Beispiel wirklich alles abdeckt. Dort findet ihr Matratzen, Decken, Kissen, Betten. Also ganz egal, was ihr zum Thema Schlaf braucht, bei Emma findet ihr das.
Und ihr müsst für super Rabatte auch nicht bis zum Black Friday warten, denn bei Emma läuft jetzt schon der Black Week Sale. Das heißt, bis zu 50% Rabatt auf richtig viele Produkte und mit unserem Code SECRETS, alles groß geschrieben, gibt's dann nochmal 5% extra on top. Also wer jetzt eh schon überlegt hat, sich was Neues fürs Schlafzimmer zu holen, let's go!
Und mein Tipp, probiert wirklich unbedingt die Elite Air Grid Matratze oder eben den Topper. Die haben so eine Art Gel-Wabensystem, davon haben wir euch auch schon mal erzählt. Und dieses Wabensystem passt sich dem Körper einfach ganz flexibel an. Und wie ihr mittlerweile vielleicht auch wisst, ich bin ein kleiner Schwitzer im Schlaf. Und mit diesem Topper und mit dieser Matratze bleibt halt alles super luftig und das ist mega angenehm.
Und das Allerbeste, ihr könnt wirklich alles ganz in Ruhe testen. 100 Nächte habt ihr Probe schlafen. Es gibt kostenlosen Versand, eine kostenlose Rückgabe, falls es doch nicht passt. Also wirklich null Risiko. Aber ich sag es euch, wenn man einmal so gut schläft, dann will man das gar nicht mehr hergeben.
Also gönnt euch guten Schlaf. Gerade jetzt, wo es draußen dunkel wird und man sich eh mehr zu Hause einkuschelt, ist das doch das Schönste, was man sich selber schenken kann. Der Black Week Sale mit bis zu 50% Rabatt läuft noch bis zum 4. Dezember. Und wie Nina schon sagte, mit dem Code SECRETS, alles groß geschrieben, spart ihr nochmal 5% extra. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder in unserem Linktree. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Podcast-Folge. Kevin Federline, Britneys Ex-Mann und Vater ihrer beiden Söhne, hat ein Buch veröffentlicht. You Thought You Knew. Du dachtest, du wüsstest es. Ein Titel, der, wie ich finde, wie eine Drohung klingt. In diesen Memoiren erhebt Kevin Federline schwerste Anschuldigungen. Er beschreibt Britney als instabil, gefährlich, suchtkrank und stellt ihr Verhalten wirklich sehr, sehr verstörend dar. Darauf gehen wir natürlich gleich auch ein. Doch was ist dran an diesen Behauptungen? Ist es wirklich ein Hilferuf eines besorgten Vaters oder ist es vielleicht der kalkulierte Versuch, alte Wunden für Schlagzeilen wieder aufzureißen? Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit einem Update zu Britney Spears mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich würde sagen, Friedi, das ist wie gemacht für ein Update, denn heute, an dem Tag, wo die Folge erscheint, bringt er eben auch dieses Buch raus. Und ja, also ich würde sagen, wir starten eigentlich direkt rein mit den Aussagen aus dem Buch, die man jetzt schon kennt, von denen man weiß und die auch schon heiß diskutiert werden.
Absolut. Ich würde nur gerne vorher noch mal so ganz kurz ein bisschen über die Geschichte der beiden sprechen, weil es ja hier auch eigentlich mit einer Love Story zumindest angefangen hat. Also stellt euch vor, wir sind in Hollywood im Jahr 2004 und Britney Spears steht wirklich auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Die Bühne gehört ihr, die Schlagzeilen drehen sich um sie. Sie ist der Superstar. Und dann tritt Kevin Federline auf, ein talentierter Background-Tänzer, der, naja, ziemlich ehrgeizig zu sein scheint. Und laut Berichten trafen sie sich im Sommer 2004 und nur 3 Monate später war die Verlobung dann schon spruchreif. Die Öffentlichkeit war natürlich fasziniert, die Medien fokussierten sich auf das Paar. Es war, naja, zumindest am Anfang ein Märchen für Britney im grellen Scheinwerferlicht. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, so haben die beiden das zumindest anfangs immer erzählt. Und Kevin Federline hat dann jetzt auch im Zuge seiner Memoiren eine Einzelheit droppen müssen, die ich finde, die nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehört, aber nun gut, er scheinbar schon, weil er sagte nämlich auch, dass an dem Tag, wo die sich kennengelernt haben, also Liebe auf den ersten Blick, wo sie sich zum ersten Mal gesehen haben, war dann auch die Nacht, in der sie zum ersten Mal Sex hatten. Es ging also recht schnell bei den beiden und so war es auch nicht unverwunderlich, dass die Hochzeit ziemlich schnell, naja, folgte. Die gaben sich dann nämlich im September 2004 das Ja-Wort und dann nur ein Jahr später oder in den nächsten 2 Jahren wurden dann die 2 Söhne geboren, Sean Preston und Jaden James. Sean Preston geboren 2025 und Jaden geboren 2005, so. Und Jaden James geboren 2006. Es war so ein bisschen am Anfang damals so das Happy End für Britney Spears, das perfekte Märchen. Doch tatsächlich hielt das Ganze nicht sehr lange. Bereits nach 3 Jahren war die Ehe vorbei. Britney reichte damals die Scheidung ein, offiziell mit der Begründung unüberbrückbarer Differenzen. Ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen. Ein Jahr später folgt ein mediengeprägter Sorgerechtsstreit, der dann auch übrigens, und das fand ich jetzt nochmal ganz gut, das alles so in Kurzfassung zusammenzubringen. Nach dem Sorgerechtsstreit hatte mich Britney diesen ganz berühmten Nervenzusammenbruch 2008, an den wir uns alle erinnern können. Und dann fing ja auch die berüchtigte Vormundschaft durch ihren Vater an. Und darüber sprechen wir auch ganz ausführlich in einem unserer Podcast-Folgen. Hört da gerne mal rein in einer älteren. Die Jahre danach, könnte man sagen, ist das Verhältnis zwischen Britney und Kevin ziemlich angespannt, aber sie finden einen Weg, sich als Eltern zu arrangieren. Dann kommt es 2018, also wir springen jetzt einmal 10 Jahre, zu einem Streit um den Kindesunterhalt. Kevin fordert nämlich mehr Geld von Britney und Britney stimmt dem 2018 zu diesen höheren Zahlungen. Ein Argument war damals, dass sie ja auch wegen dieser Las Vegas Show deutlich erfolgreicher ist und auch finanziell wieder sehr erfolgreich unterwegs ist und somit mehr Geld an Kevin Federline zahlen kann. Im selben Jahr wurde das Sorgerecht auch nochmal neu geregelt. Kevin erhält damals 70% der Zeit mit den Söhnen und Britney 30%. Und 2019 begibt sich Britney übrigens in eine psychische Klinik, offiziell freiwillig. Aber, wie ihr euch das auch schon vorstellen könnt, haben viele Fans damals vermutet, dass es gegen ihren Willen passiert ist. Und was diese #FreeBritney-Bewegung damals nochmal erneut befeuerte. So, ihr merkt, es ist also, bevor wir jetzt ins Jetzt springen, die beiden hatten 3 Jahre eine schöne Ehe, sage ich jetzt mal, bis es dann in die Scheidung ging. Und danach war es echt immer wieder anstrengend, immer wieder ein Thema. Das Sorgerecht, das Kindesunterhalt, Kevin Federline hat immer mehr Geld von ihr gefordert. Und es war nie wirklich entspannt. Und jetzt, im Oktober 2025, hat halt eben Kevin Federline sein Buch »You Thought You Knew« veröffentlicht. Und da fragt man sich natürlich auch, warum eigentlich gerade jetzt? Laut seiner Aussage will er klärende Antworten liefern. Er offenbart sich nämlich als besorgter Vater und beschreibt die Belastung, die der Ruhm mit sich brachte. Er betont, dieses Buch ist extrem intim und transparent. Britney hat natürlich eine andere Erklärung, warum er gerade jetzt mit dem Buch rauskommt, aber dazu von der Nina gleich mehr. Kevin Federline, ich habe mir viele Gedanken über ihn gemacht, auch so als Typ Mensch, weil ich mich immer frage, wieso man mit so einem Buch und mit solchen Anschuldigungen, die jetzt gleich kommen, überhaupt um die Ecke kommt, beziehungsweise an die Öffentlichkeit geht. Und Kevin Federline, müsst ihr euch vorstellen, war halt eigentlich immer nur eine Randfigur in Britneys Geschichte. Ne? Er war der Tänzer, der sie geheiratet hat und der Ex-Mann, der das Sorgerecht bekam. Aber so richtig interessiert hat sich keiner für Kevin Federline nach Britney Spears. Er hat auch nie Karriere gemacht und er war eigentlich immer von ihr abhängig. Er hat irgendwie eine eigene Karriere großartig auf die Beine gestellt. Also er wollte mal DJ werden oder war DJ und es hat alles nicht funktioniert. Und jetzt mit diesem Buch steht er natürlich wieder komplett im Mittelpunkt und er behauptet, er könne endlich mal die wahre Britney Spears zeigen. Und in seinen Augen ist die wahre Britney Spears mehr als problematisch. Und jetzt kommen wir zu den Vorwürfen, die echt krass sind. Er erzählt, Britney habe während der Schwangerschaft und Stillzeit zu Alkohol und zu Kokain gegriffen. In Auszügen aus seinem Buch You Thought You Knew heißt es, und das ist der nächste Punkt, den ich mega krass fand. Also zum einen soll sie Alkohol getrunken haben und Kokain in der Stillzeit. Und dann, und jetzt zitiere ich euch was, schreibt er, jetzt mache ich erstmal auf Englisch, They would awaken sometimes at night to find her standing silently in the doorway watching them sleep. Dann habe sie wohl gesagt, oh, you're awake, with a knife in her hand. Then she turned around and paddled off without explanation. Also, Britney Spears soll mehrfach nachts mit einem Messer vor der Zimmertür ihrer Söhne gestanden haben. Er beschreibt in dieser Passage, dass ihre Söhne aufgewacht sind, ihre Mutter im Türrahmen stand, sie beobachtet hat beim Schlafen, dann gesagt hat, oh, ihr seid wach, und dabei wohl ein Messer in der Hand hatte und dann sich einfach umgedreht hat und gegangen ist. Ohne weitere Erklärung. Ihre Söhne, sagt Kevin Federline, sollen natürlich dann Angst bekommen haben. Und wenn das stimmt, ist das natürlich auch wirklich mehr als verständlich. Ich sage deswegen, wenn das stimmt, weil es gibt natürlich es ist natürlich nicht unabhängig bestätigt, dass der Vorfall genauso stattgefunden hat. Und Britneys Team hat natürlich auch noch was dazu zu sagen. Dazu kommt aber dann auch die Nina gleich. Weiterhin hat er halt, intime Details oder intime Einzelheiten veröffentlicht in diesem Buch, wo er über die Streitigkeiten spricht, über Eskalation. Er sagt, dass Britney ihm ein Getränk ins Gesicht geschüttet hat, aber er beschreibt auch, dass sie ihre Söhne physisch attackiert haben soll, also im Sinne von handgreiflich geworden sein soll. Er beschreibt sie als emotional unberechenbar, sehr impulsiv und sagt, er habe Angst gehabt, nicht nur um sich selbst, sondern um die Kinder. Und wenn ich mir das jetzt so, diese Vorwürfe anschaue, ne, dass er sagt, sie hat in der Stillzeit Alkohol und Kokain zu sich genommen, sie stand nachts einfach mit einem Messer an der Zimmertür und ist vielleicht sogar handgreiflich geworden, war unberechenbar und impulsiv, dann kann ich auch verstehen, dass er Angst hatte um seine Kinder. Wobei ich mich jetzt auch gerade frage, warum er in der Stillzeit sie nicht einfach davon abgehalten hat, Kokain zu sich zu nehmen und Alkohol zu trinken. Also, wenn man sich das so anhört, kann man ihn schon ein bisschen fast verstehen. Und dann kommt dieser eine Satz und der ist bei mir wirklich irgendwie auch nochmal hängen geblieben. Da habe ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und zwar, Kevin Federline spricht in seinem Buch von einem Hilferuf an die Gesellschaft. Er spricht von einer Frau, die, wie er sagt, nicht gerettet, sondern ausgesetzt wurde. Und da habe ich mich gefragt, okay, was meint er damit? Was meint er mit Hilferuf an die Gesellschaft? Und er stellt in dem Buch die Aufhebung von Britneys Vormundschaft als Fehler dar. Also er sagt, er will ihr ja nichts Böses, sondern er formuliert es eher aus Sorge. Er sagt, dass dieses ganze Thema, dass man Britney Spears Vormundschaft beendet hat, dass man Britney in Anführungsstrichen befreit hat, dass das ein Fehler war, weil er sagt, niemand hat gefragt, ob sie überhaupt bereit war, allein zurechtzukommen. Also ob Britney das überhaupt schaffen kann. Und das klingt ja vielleicht erstmal wie Mitgefühl, ne? Dass er sagt, ey, das ist ja alles schön und gut, dass ihr Britney da befreien wolltet, aber ihr habt nie mal einen Schritt weiter gedacht und mal nachgefragt, ob sie es überhaupt möchte, ob sie das überhaupt kann, ja, sondern seid einfach davon ausgegangen, dass das das Richtige für sie ist. Aber vielleicht ist es ja überhaupt nicht das Richtige für sie, weil sie halt eben so instabil ist. Und wenn man sich ihren Instagram-Account anguckt, Nina, können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal darüber diskutieren, dann wirkt sie ja auch mehr als instabil. Deswegen klingt es vielleicht erstmal wie Mitgefühl, aber ich finde, zwischen den Zeilen steckt eine andere Botschaft. Und zwar, er deutet ja an, dass Britney trotz all ihrer Kämpfe, trotz der öffentlichen Unterstützung nicht fähig ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Dass ihre Freiheit ein Risiko ist. Und hier liegt nämlich dieser Widerspruch und warum ich mich die ganze Zeit so gestört habe an dem Ganzen. Weil Kevin Federline behauptet in seinem Buch, er möchte eigentlich helfen. Eigentlich möchte er ja Britney helfen. Und er ist ja eigentlich der besorgte Vater, ja? Doch während er ja öffentlich über ihre angeblichen Zusammenbrüche, Ängste, Kontrollverluste schreibt, entzieht er ihr genau das, was sie sich über Jahre zurückerkämpft hat. Also ihre Stimme, ihre Selbstbestimmung, ihre Würde. Also er sagt auf der einen Seite, ich will ihr ja eigentlich nur helfen und macht sie dann aber fertig, sage ich jetzt mal, und zählt alle Fehler auf, die sie hat und breitet das in der Öffentlichkeit aus, was ich sehr problematisch finde. Und er spricht.
Ich finde vor allem da so krass, sorry Freddy, wenn ich dich unterbreche, ich finde vor allem da so krass, warum, also dann hat für mich, wenn das wirklich so ist, hat für mich aber nichts damit zu tun, dass du dann auch noch öffentlich diese Frau so shamest, indem du erzählst, sie sei dir fremd gegangen, hätte irgendwie mit ich glaube, es war ja irgendwie eine Tänzerin und noch einem Tänzer, also ich krieg's nicht mehr 100% zusammen, aber da denke ich mir dann so, was hat denn das dann damit zu tun? Da machst du dir ja einfach nur schlecht mit.
Ja, total. Und das meine ich halt, es ist so paradox, ne? Er nennt das Ganze Fürsorge und dass er eigentlich ja nur, wie gesagt, besorgt ist, ne? Doch in Wirklichkeit ist das Ganze komplette wieder Bevormundung, finde ich, verpackt als Sorge. Und genau das macht diese Memoiren halt so brisant. Es ist irgendwie nicht nur ein Buch über ihre Vergangenheit, sondern ein Spiegel dafür, wie sehr Britney Spears Leben bis heute auch von anderen einfach erzählt wird, ne? Also er sagt, er will helfen, aber seine Art zu helfen reproduziert genau das, wovon sie sich eigentlich befreien wollte. Also diese ganze Thema Fremdbestimmung, Entmündigung, öffentliche Bewertung, vor allem ihrer psychischen Stabilität, ne? Und wie du schon sagst, also alleine die Tatsache, jetzt greifen natürlich schon wieder unsere Diskussion so ein bisschen vor, aber allein die Tatsache, dass er das ganze Fehlverhalten oder das Intimste ihrer Ehe, dass er da das Bedürfnis verspürt, ein scheiß Buch drüber zu schreiben, ne, kriege ich halt auch schon wieder einen Rappel, weil ich finde das immer, wo ich mir denke, so, du willst doch einfach, ist doch so offensichtlich, dass du auf Kosten deiner Ex-Frau Geld verdienen willst. Wobei natürlich die Anschuldigung, die er hat und stellt, finde ich, super, super erschütternd sind. Ne? Also Nina, wenn sie halt wirklich Alkohol getrunken haben soll und Kokain genommen haben soll, wenn sie wirklich mit einem Messer in der Zimmertür ihrer Söhne gestanden haben soll, dann ist das natürlich mehr als schockierend.
Ja, total. Der nennt ja auch Beispiele, ne? Der erzählt von irgendeinem Moment, da hatte er irgendeine Party und Britney ist dann dazugekommen, obwohl sie eigentlich auf den jüngeren Sohn aufpassen sollte zu dem Zeitpunkt, hat dann da auch getrunken und sowas alles, also ist komplett ausgerastet wohl. Also der erzählt ja dann auch so, ich sag jetzt mal, so Einzelheiten aus deren Leben noch, ne? Also auch das jetzt schon mal meine persönliche Meinung vorweg. Ich finde es ganz fürchterlich, dieses Buch. Ich finde aber natürlich auch, sagen wir, jetzt gehen wir mal davon aus, das stimmt und das ist alles so passiert in deren Zeit. Dann hat er natürlich aber auch ein Recht darauf, das zu erzählen, genauso wie sie ja auch in ihrem Buch alles erzählt hat. Ne? Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das muss man natürlich erstmal so, aber trotzdem, es ist eigentlich genau das, was du schon sagst, Freddy. Er schadet ihr ja nur damit und diese Begründung, es sei ein Appell an die Gesellschaft, das finde ich halt so heuchlerisch.
Ja, ganz komisch, ne? Und vor allem, wenn sie ja auch psychisch krank ist und Hilfe braucht, dann ist das ja genau das, was sie nicht braucht. Auch nochmal so an den Pranger gestellt zu werden. Aber Britney hat ja auch darauf reagiert. Was kam denn dann von ihr aus ihrem Lager, sage ich mal?
Also es kam, als die ersten Schlagzeilen hochkamen, kam schon was von ihr. Aber ich würde gerne einmal auf den ganz aktuellsten Post von ihr eingehen. Der ist jetzt vor ein paar Stunden tatsächlich, als wir diese Aufnahme hier aufnehmen, vor ein paar Stunden hat sie den hochgeladen, ein Post. Da sitzt sie mit dem Rücken mit dem Rücken zum Foto sozusagen auf einem Pferd und schreibt darunter, das ist mein Rücken, meine Flügel. Erinnert euch an den Film Maleficent, so ein unglaublicher Film. Erinnert ihr euch daran, dass der König versuchte, sie zu töten? Also es ist sehr poetisch, ihr merkt es schon. Und dann geht's weiter. Also ich skippe jetzt oder gehe nur zu den interessanten Parts sozusagen aus diesem Post. Dann sagt sie, ich hatte eine traumatische Erfahrung, wie einige von euch am Ende meines Buches lesen konnten. Da war ich 4 Monate lang, sozusagen hatte sie keine private Tür, nennt sie es, und wurde gezwungen eben, dass sie ihren Körper und ihre Füße nicht mehr benutzen kann, um irgendwie frei irgendwo hinzugehen. Da spricht sie halt eben davon, dass sie einfach nicht Herr ihrer selbst sein durfte. Es hat mehr getan, als meinen Körper zu verletzen. Glauben Sie mir, es gibt viel, das ich nicht in meinem Buch geteilt habe und immer noch Dinge, die ich in diesem Moment verborgen halte, weil es so unglaublich schmerzhaft und traurig ist. Dann schreibt sie noch, ich bin früher mit meinen Babys auf dem Rücken geschwommen, bis sie 4 und 5 war. Ich war so unglaublich stark. Und jetzt kommt ein Part, wo tatsächlich auch gerade viel Presse drauf geht. Das ist so versteckt in diesem ganz langen Post und man kann es fast überlesen, aber da steht, ich habe das Gefühl, dass mir meine Flügel weggenommen wurden, also wieder Bezug nehmend auf diesen Maleficent-Vergleich. Und mir vor langer Zeit zu 100% ein Gehirnschaden passiert ist. Also sie sagt über sich selbst, dass sie einen Hirnschaden erlitten hat. Ich bin von dieser beunruhigenden Zeit in meinem Leben weitergezogen und ich bin gesegnet, am Leben zu sein. Also sie gibt quasi zu, dass etwas mit ihr nicht stimmt eigentlich. Ja. Ne? Und das ist halt, das ist so richtig traurig irgendwie, weil ich das Gefühl habe, sie hat irgendwie das Gefühl, sie muss sich rechtfertigen oder irgendwie erklären. Ja. Ne? Ja. Und dann sagt sie am Ende von diesem Post noch, Menschen sind unglaublich grausam. Bis heute bin ich nicht mehr so geflogen wie früher. Und das finde ich, kriege richtig Gänsehaut. Das finde ich ganz, ganz traurig.
Ja.
Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen, also es ist sehr, man muss zwischen den Zeilen lesen bei diesem Post, ne? Das ist so ein typischer Britney-Post eigentlich. Aber letzten Endes sind natürlich ein paar Sachen super, super klar. Und wenn sie da schreibt, dass ich einen Gehirnschaden erlitten habe, dann ist das natürlich irgendwie das. Ja, das macht natürlich etwas mit den Leuten, die es lesen, ne?
Ja, aber weiß man, woher sie den haben soll?
Nein, das sagt sie jedenfalls nicht.
Okay.
Also das sagt sie nicht in ihrem Post. Sie macht da halt nur Andeutungen. Aber wo genau, das kann man jetzt natürlich irgendwie nur mutmaßen. Aber sie reagiert natürlich auch noch auf alles andere. Also das ist jetzt so sehr poetisch auf generell, glaube ich, die aktuelle Situation. Und sie hat dann vergangene Woche auch schon relativ schnell auf das erste Bekanntwerden, dass er halt eben ein Buch geschrieben hat. Und die ersten Details, die irgendwie rauskamen, hat sie sich dann auch gemeldet und hat halt gesagt, Kevin Federline würde sie gaslighten und hat sein Verhalten und das aber auch ihrer Söhne kritisiert.
Mhm.
Zu dem Vorwurf mit dem Messer sagt sie, das ständige Gaslighting meines Ex-Mannes ist extrem verletzend und erschöpfend. Ich habe immer darum gefleht und laut geschrien, ein Leben mit meinen Jungs leben zu dürfen. Dann erklärt sie weiterhin, dass das Leben mit den Jungs im Teenageralter vor allem natürlich komplex war oder sei und gibt halt zu, ich fühlte mich durch diese Situation demoralisiert und habe immer darum gebeten und fast darum gebettelt, dass sie ein Teil meines Lebens sind. Leider haben sie immer wieder den Mangel an Respekt gezeigt, den ihr eigener Vater mir gegenüber gezeigt hat. Sie müssen Selbstverantwortung übernehmen. Ne? Also da sagt sie halt eben auch, die haben sozusagen sich von ihm so ein bisschen beeinflussen lassen.
Ja.
Dann sagt sie weiterhin, dass sie einen ihrer Söhne in den vergangenen 5 Jahren nur 45 Minuten gesehen hat und der andere habe sie im gleichen Zeitraum nur 4-mal besucht. Ich bin auch stolz, sagt sie dann. Von nun an werde ich sie wissen lassen, wann ich verfügbar bin. Sie fügte hinzu, dass sie ihre Kinder immer lieben werde. Das finde ich auch richtig traurig. Dann sagt sie natürlich, dass in diesem Buch super viele Lügen enthalten seien. Vor allem halt eben das mit dem Messer und dass sie ihre Kinder da beim Schlafen beobachtet hat. Sie sagt, Kevin Federline würde die Kinder und sie auch und die Öffentlichkeit manipulieren. Noch ein Zitat, vertrauen Sie mir, diese Notlügen in dem Buch gehen direkt auf meine Kosten und ich bin die Einzige, die hier wirklich verletzt wird. Ich werde Sie immer lieben, also die Kinder, und wenn Sie mich wirklich kennen, werden Sie den Boulevardzeitungen über meine psychische Gesundheit und meinem Alkoholkonsum keine Beachtung schenken. Ich bin eigentlich eine ziemlich intelligente Frau, die in den letzten 5 Jahren versucht hat, ein heiliges und privates Leben zu führen. Ich spreche jetzt darüber, weil ich genug habe und jede Frau das Gleiche tun würde. Dann sagt sie noch, wenn man jemanden wirklich liebt, dann hilft man ihm nicht, indem man ihn demütigt.
Ja.
Bin ich voll bei ihr. Sie würde ständig bedroht werden und dazu gebracht werden, zu glauben, dass sie die Böse sei, weil andere von ihrem Schmerz halt eben profitieren wollen. Noch ein Zitat, oh mein Gott, zeig mir, dass es einen Gott gibt und dass auch ich bedingungslos geliebt werden kann und nicht so perfekt sein muss, denn das ist wirklich nicht das, was ich kann, so ungefähr. Dann sagt sie auch noch, dass diese Presseauftritte und die Interviews, die er gerade gibt, natürlich ein Angriff auf sie sind, ne? Und dann sagt sie, warum ist er so wütend? Also sie versteht einfach nicht, warum er so wütend auf sie ist und sagt ihm, dass sie es sehr, sehr beängstigend findet, wie überzeugend er ist. Ne? Also auch das macht ihr sehr zu schaffen. Dann spricht sie noch über die sehr schwierige Beziehung und sehr entfremdete Beziehung zu ihrer Mutter und sagt dazu, ihre Mutter habe ihr gesagt, oh, du bist wütend, wir lieben dich einfach so sehr und wünschten, du wärst hier. Aber alles irgendwie, es ist so manchmal so sehr schwierig zu verstehen, worüber sie jetzt gerade wirklich redet also und was irgendwie was ist, ne?
Die Sache ist, was ich gerade die ganze Zeit denke, ist, Britney Spears, also dass sie völlig gesund ist, glaube ich halt nicht. Und es ist sie wahrscheinlich auch nicht. Und ich meine, wenn man sich anguckt, wie sie sich im Internet präsentiert und auf Instagram, das tut halt auch nicht gut. Und das macht einen ja auch traurig, wenn man das sieht. Weil man sieht eine Frau, finde ich, die mega krass am Struggeln ist und die echt mit Problemen zu kämpfen hat. Ne? Und mir bricht es halt das Herz, dass sie halt auch sagt, ey, wenn man jemanden noch wirklich liebt und man müsste ja eigentlich von der Familie geliebt werden, dann hilft man einem und stellt einen halt nicht so an den Pranger. Ne? Und dass sie ein total kompliziertes Verhältnis zu ihren Kindern hat. Darüber haben wir auch in einer anderen Folge mal ausführlich gesprochen. Hört ihr euch auch gerne an. Das würde heute den Rahmen sprengen. Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für ihre Kinder wahnsinnig schwierig ist mit ihr, ne? Und dass auch ihre Kindheit wahrscheinlich sehr, sehr schwierig war. Und vielleicht hat sie ja auch wirklich diese schlimmen Dinge getan. Aber die Frau braucht Hilfe. Und ich finde, dass Kevin Federline, er hat ja dieses Buch geschrieben, sagt er, damit seine Söhne wissen, wie es wirklich war. Er hat es für die Söhne geschrieben. Und das ist doch absoluter Bullshit. Er kann es ihnen ja privat erzählen, aber man muss doch nicht ein Buch schreiben und dann öffentlich die eigene Mutter bashen. Und dann habe ich mir angeguckt, wann denn die letzte Unterhaltszahlung von Britney an Kevin Federline geflossen ist. Und das war halt letztes Jahr. Letztes Jahr wurde der jüngste Sohn 18 und vielleicht braucht Kevin Federline auch einfach Kohle.
Das sagt tatsächlich auch ihr Sprecher, ne? Also ja. Ein Sprecher von Britney hat sich auch dazu geäußert und sagt eben, nachdem das alles bekannt wurde, dass dieses Buch jetzt rauskommt, eben, nachdem die Nachricht von Kevins Buch bekannt wurde, profitieren er und andere wieder einmal nur von Britney. Ja. Und traurigerweise geschieht das, nachdem die Kindesunterhaltszahlung an Kevin eingestellt wurde.
Ja.
Da fragen wir uns alle dann natürlich, ist das ein Zufall? Das kann eigentlich kein Zufall sein, ne? Und er fügt dann auch noch hinzu, dass eigentlich alles, was Britney jemals und immer interessiert, einfach die beiden Kinder sind, deren Wohlergehen. Und ich finde das so, weil das glaube ich ihr auch, ne? Letzten Endes, sie will ja nur das Beste für ihre Kinder und das Gute. Und am Ende zeigt ja auch ihre ganze Reise, ihr ganzes Leben eigentlich schon, dass immer nur Leute von ihr durch sie profitiert haben. Mhm. Und immer wieder versucht haben, eine Scheibe irgendwie davon abzubekommen, von ihrem Kuchen. Sei es jetzt ihre Mutter, ihr Vater, auch sicherlich die Schwester, also die komplette Familie, ihre Ex-Partner, alle. Und ich finde, das irgendwie ist so traurig und dass das psychisch nicht einfach an einem vorbeizieht, ist auch klar.
Ja.
Ne, vielleicht ist auch das ihr Gehirnschaden, von dem sie spricht. Sie wiederum oder auch er, also der Sprecher, die beziehen sich auch weiterhin dann immer auf vieles, auf ihr Buch, ne, was sie 2023, The Woman in Me, das war ja ihre Sichtweise der Dinge. Und das vergleicht sie auch so ein bisschen und sagt halt eben, sein Buch wird sich wahrscheinlich viel besser verkaufen als meins, weil alle nur diesen Skandal jetzt irgendwie wissen wollen. Also sie macht sich darüber krass Gedanken. Aber da hat sie natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, in ihrem Buch hat sie ihn auch nicht gut wegkommen lassen. Ne? Da hat sie sowas geschrieben wie, Kevin habe sie nie hereingelassen, damit sie die Jungs sehen kann. Sie sei völlig außer sich vor Kummer gewesen und hat ihn angebettelt und angefleht, dass sie ihre Babys sehen wollen und er hätte ihr das vorenthalten. Ne? So letzten Endes und mit dem Sorgerechtsstreit und sowas, dass ihr das alles wirklich sehr, sehr nah gegangen ist in der Zeit. All das steht in ihrem Buch. Aber auch darin steht, das habe ich ganz vergessen, dass sie nie ein Alkoholproblem hatte und dass die einzige Droge, die sie jemals genommen hat, Adderall, also so ein Beruhigungsmittel, glaube ich, ist das. Schmerzmittel, ich bin mir gerade nicht sicher, muss ich gleich mal googeln. Aber das setzt man jetzt natürlich als Reaktion auf seine Anschuldigung quasi und sagt, bei diesem Sorgerechtsstreit habe er ihr die Welt genommen, er hat mir den Atem geraubt und meine Familie hat mich nie gehalten.
Ja, und das glaube ich ihr halt irgendwo auch. Ne? Ich glaube halt auch, dass ihre ganze Geschichte sie zerstört hat. Sie hatte nie eine Chance. Wie willst du denn dagegen halten, wenn dein Ex-Mann dir die Söhne wegnimmt, dein Vater dich bevormundet, du einfach in diesem scheinwerferlicht groß wirst? Also ich meine, sie hatte ja nie eine richtige Chance.
Ja.
Und es ist natürlich auch Kevin Federlines Recht, auf ihr Buch zu reagieren und seine Seite der Geschichte nochmal zu erzählen. Ne?
Mhm.
Ich habe jetzt auch gelesen, Nina, ich weiß gar nicht, ob du es auch gelesen hast, dass jetzt Britney, dass ihr Buch eine Neuauflage bekommen soll.
Ja.
Und das Insider berichten, dass die Veröffentlichung von Kevin Federlines Buch perfekt getimed ist, weil das wohl jetzt kurz nach 9 juristischen Schritten gegen Britney Spears früheres Management und kurz bevor Britneys eigenes Buch eine Neuauflage bekommt, passiert ist. Also bedeutet, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt versucht, das Narrativ zu kontrollieren oder Britneys Erzählung zu sabotieren. Ne? Also will er ihr vielleicht sogar auch zuvorkommen. Will er sie vielleicht als unglaubwürdig darstellen, weil ich bin mal gespannt, was sie in ihrem Buch erzählt. Aber dann könnte er natürlich sagen so, ne, naja, ist ja egal, was sie jetzt sagt, ist alles unglaubwürdig geworden, weil sie ja eigentlich wahnsinnig viel Hilfe braucht und total instabil ist.
Ja.
Könnte natürlich auch sein. Also ich finde, das Timing des Buches wirft viele, viele Fragen auf. Ich finde, es bleibt also ein wahnsinnig bitterer Nachgeschmack. Mich macht es einfach, die Geschichte von Britney Spears macht mich einfach so unfassbar traurig. Und ich finde, dass diese Memoiren von Kevin Federline jetzt einfach nur noch ein Schlag ins Gesicht von ihr sind. Und dass diese Frau, das tut mir so leid, die ist krank, die muss heilen, die braucht Hilfe, die braucht ganz viel Unterstützung. Und dass sie dann noch so einen Knüppel zwischen die Beine geschlagen bekommt, macht mich echt fertig.
Ja, mich auch. Ich finde es ganz fürchterlich. Vor allem, wie du eben schon gesagt hast, ne, man kann ja irgendwie immer bei Insta zusehen, dass es ihr offensichtlich nicht gut geht, dass es oft wahrscheinlich auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist, ihre Posts.
Voll.
Und man irgendwie das Gefühl hat, letztens gab es irgendwann einen Artikel, da haben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gelesen habe, da gab es Fotos von ihr aus ihrer Story, so Screenshots und im Hintergrund hat man ganz viel Müll gesehen und so. Und da sah man so ein bisschen die verwahrlost halt auch wahrscheinlich zu Hause so ein bisschen. Die ist ganz alleine, die hat niemanden, die kommt wahrscheinlich damit gar nicht so richtig zurecht. Und dieser Müll im Hintergrund, das sah halt wirklich alles richtig unordentlich aus, ne? Wo du so das Gefühl hattest, diese Frau, ich meine, das ist jetzt auch super viel reininterpretiert, aber letzten Endes kann man ja schon so ein bisschen dabei zusehen, dass es ihr nicht gut geht. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und dann tut mir das so leid, dass sie wieder, wie du sagst, so einen Schlag einfach abkriegt, weil das macht ja was mit ihr, merkt man ja alleine jetzt schon und es wird es nicht besser machen.
Ja, und vor allem, dass halt immer wieder diese alten Geschichten also weißt du, immer ja. wieder wird in ihrer Vergangenheit, immer wieder wird in ihrem schlimmsten Moment, in ihrem absoluten Tiefpunkt, wo sie komplett zusammengebrochen ist, wo sie sich die Haare abrasiert hat, wo die Paparazzi sie weinend fotografiert haben, wo sie, boah, da habe ich übrigens letztens geweint, weil dann hat sie, dann saß sie da mit ihrem kleinen Sohn, völlig überfordert als Mutter, wahrscheinlich völlig müde, versucht ihr Kind zu beruhigen, er ist mega am Weinen, versucht ihn zu stillen, er will nicht, dann fängt sie voll an zu heulen und ich hatte das so nachempfinden können. Mhm. Und dann die scheiß Paparazzi hält er einfach drauf. Das fand ich so schrecklich und alleine das muss ja auch so viel mit ihr gemacht haben und auch so schwierig und dann wird es immer wieder raufgeholt und immer wieder wird sie damit konfrontiert und ich habe das Gefühl, sie hat nie die Chance, einfach mal das abzuhaken.
Sie zu sein.
Mhm. Ja, das abzuhaken, das zu verarbeiten, auch sich einzugestehen, dass sie damals wahrscheinlich sehr, sehr viel falsch gemacht hat. Auch mit ihren Söhnen sehr, sehr viel falsch gemacht hat. Aber irgendwann muss man nochmal einen Punkt machen und sagen, ab jetzt geht's nach vorne und jetzt mache ich weiter. Und dazu, die Chance bekommt sie überhaupt nicht. Und das tut mir wahnsinnig leid.
Ja, mir auch tatsächlich. Es bricht einem das Herz, ne, wenn man das so irgendwie mitbekommt. Ganz kurze, weil ich möchte hier der Vollständigkeit halber einmal sagen, Adderall ist vor allem zu ADHS, ein Medikament für ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörung wird es meistens verwendet, nur das nochmal als Nachtrag.
Ja.
Aber ja, ich kann aus gut unterrichteten Quellen dir sagen, dass Kevin Federline ein Kamerateam empfängt auf Hawaii, wo er wohnt, am Mittwoch ein Interview geben wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal ein paar Sachen mehr dann irgendwie in die Welt getragen werden. Das werden wir natürlich auf jeden Fall beobachten.
Ja.
Und für euch dann in eine weitere, wahrscheinlich weitere Folge packen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das weitergeht.
Ja, ich glaube auch. Ja, der Mann braucht Geld und das Einzige, wie er Geld machen kann, ist mit seiner Ex-Frau und man sieht es ja, die Schlagzeilen werden beherrscht von seinen Aussagen, was sie alles damals gemacht haben soll oder nicht gemacht haben soll. Und damit verdient der Mann Kohle. Und das ist einfach todtraurig. Britney Spears, habe ich nämlich gestern noch gelesen, hat ihm mehr als zwischen 4 und 5 Millionen an Unterhaltszahlungen gezahlt. Eine Summe, mit der normale Menschen ihr Leben lang sehr, sehr, sehr gut leben können. Der Mann müsste eigentlich keine Sorgen mehr haben, nur er hat es halt alles verprasst und hat jetzt wahrscheinlich kein Geld mehr. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden und
damit
entlassen wir euch heute.
Eine sehr lange Update-Folge.
Ja, aber es ist auch Britney Spears, Mann. Das ist, das geht mir richtig nah.
Ja, mir auch. Also es macht einen so traurig, weil man würde am liebsten einfach irgendwie ihr helfen.
Ich will sie einfach nur in den Arm nehmen und sagen, komm mal in eine normale, weiß ich auch nicht, irgendwie du musst mal da raus und du brauchst einfach ein bisschen Hilfe und jemanden, der dich nicht ausnutzt und keine Kohle von dir will. Liebe. Und ganz viel Liebe.
Ja, die braucht Liebe. Okay, sagt mal, teilt gerne eure Meinung mit uns, was ihr gesehen oder gehört habt. Vielleicht habt ihr da ja auch eine ganz klare Meinung zu dem ganzen Thema. Dann haut es gerne raus. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.